Ich mache einen Sprung in eine Region, die gar nicht so weit weg ist von Tübingen, nämlich an den Bodensee. Ich habe darum gebeten, dass ich diesen Punkt hier und heute machen darf, weil ich in Friedrichshafen geboren bin und am eigenen Leibe mehrfach mitbekommen habe, wie schwierig antimilitaristischer Protest, vor allem wenn er sich gegen die Rüstungsindustrie richtet, am Bodensee ist. Ich habe selbst als Schülerin in den 80er Jahren erfahren, als ich in der christlichen Jugendgruppe Informationen verteilt habe und Informationsveranstaltungen gemacht habe gegen das, was in der Nachbarstadt Friedrichshafen produziert wird, dass ich vor dem Kirchengemeinderat zitiert worden bin und mir erklärt worden ist, dass es keineswegs unchristlich ist, auch wenn Menschen als Ingenieure in der MTU oder ZF arbeiten. Das Ergebnis davon war dann eine Diskussionsveranstaltung, wo ich dann als Schülerin gegen irgendwelche Ingenieure von der Rüstungsindustrie diskutieren musste. Ich hatte davor in meinem Leben noch nie so viel Muffensausen, aber es hat wesentlich dazu beigetragen, dass ich mir zukünftig den Mund nicht habe verbieten lassen. Aber nichtsdestotrotz ist es natürlich bis heute noch keine große Erfolgsgeschichte der Protest gegen Rüstung am Bodensee. Obwohl es unglaublich dringend notwendig ist. Und deswegen freut es mich auch, dass heute einige der Aktivisten hier sind. Vielleicht melden sie sich ja auch nachher nochmal und sagen was zu ihrer Arbeit. Ganz zentral in diesem Kontext ist die Initiative Waffen am Bodensee, die grafisch schön zeigt, ich gehe jetzt gar nicht so sehr ins Detail, später vielleicht noch ein bisschen, dass wenn wir uns klar machen, was produziert wird rund um diese idyllische Landschaft, wir eigentlich lauter Ströme von Blut zeigen müssen, die in den Bodensee fließen. Leider wird das Blut, also leider jetzt bitte in Anführungsstrichen, das Blut wird nicht sichtbar, zumindest nicht am Bodensee, sondern in anderen Regionen der Welt. Und entsprechend schwierig ist es aufzuklären, weil am Bodensee die Situation eben für die meisten Menschen ganz anders erscheint. Da erscheint die Rüstungsindustrie als Teil der idyllischen Landschaft. So ein Symbol wie Zeppelin, was ja erstmal zivile Luftfahrt ist, vielleicht von der Geschichte her nicht, aber von dem, wie Menschen das wahrnehmen, erstmal ein ziviles Produkt ist, ist Teil des Selbstverständnisses der Region. Teil dessen, wie die Region sich sieht. Das Interessante ist, im Gegensatz zu Kassel, wo ja zumindest nachgedacht wurde, teilweise über die Geschichte dessen, was Rüstungsindustrie für die Region bedeutet, wo die Menschen zumindest auch dokumentiert haben, dass die Zerstörung der Stadt eine Konsequenz war dessen, dass es dort Rüstungsindustrie gab, wird das in Friedrichshafen nahezu nicht diskutiert. In Friedrichshafen, das ja seit gut 100 Jahren ein Standort für Rüstungsindustrie ist, hat im Zweiten Weltkrieg im Frühjahr diese Rüstungsindustrie dazu geführt, dass die Alliierten massiv bombardiert haben, durchaus auch zum Teil zielgerichtet bombardiert haben, zum Beispiel das ZF-Werk zerstört haben, aber sie haben eben auch 70% der Stadt zerstört. Was man heute dann noch in dem eilig wieder aufgebauten nach der Stadt sieht, relativ hässlich die Innenstadt, finde ich. Sie liegt schön, aber sie ist eigentlich hässlich. Dieses Trauma für die Stadt, für eine relativ kleine Stadt, die auch heute nur 57.000 Einwohner hat, hängt ganz eng mit ihrer Situation als Rüstungsstandort zusammen. Aber man findet in der Stadt nahezu bei jeder Schule, bei jeder Einrichtung, bei jedem Denkmal Menschen verewigt, die für diese Rüstungsindustrie stehen. Ich nenne mal drei davon, also Ferdinand Graf Zeppelin. Jede Stiftung, jeder Kindergarten, jedes Gymnasium, jedes Museum, jedes Kulturzentrum heißt irgendwie so. Es gibt die Claude-Dornier-Schule, es gibt diverse Maybach, Graf-Maybach-Gymnasium und so weiter. Also es gibt diese Stadt ist durchtränkt von den Figuren, die für Rüstungsentwicklung stehen. Graf Zeppelin wird immer wieder geehrt. Es wird ganz gerne ausgeblendet. Ich habe jetzt eines seiner berüchtigsten Zitate hier wiedergegeben. Ganz England muss brennen. Also er war durch und durch ein preußischer Militarist, war auch zuerst mal Berufsoffizier und sein Einstieg in die Zeppelin-Luftfahrt war ein militärischer. Also er hatte im US-Bürgerkrieg mitbekommen, wenn mit diesen damals Heißluftballons versucht worden ist, sich einen Überblick über Schlachtfelder zu verschaffen, dass das ein großer strategischer Vorteil war und hat das dann versucht zu implementieren, etwas zielgerichteter mit der Zeppelin-Technologie hinzubekommen. Claude Dornier, einer seiner Schüler, könnte man fast sagen, also der von Zeppelin eingesetzt worden ist, um in der Industrialisierung, die da stattgefunden hat, zuständig zu sein für den Aufbau der Luftwaffe, beziehungsweise halt der Luftfahrt erstmal, aber es war überwiegend Luftwaffe, war Mitglied der NSDAP, war nachhaltig dafür verantwortlich, wie die Luftwaffe ausgesehen hat im Zweiten Weltkrieg, davor übrigens aber auch schon im Ersten. Also im Ersten Weltkrieg ist ein Drittel der Luftwaffenproduktion am Bodensee passiert. Also dieser Standort ist nicht irgendein Standort, sondern ist in gewisser Weise eine Keimzelle für deutsche Rüstungsentwicklung und Technologieentwicklung, ganz eng miteinander verknüpft. Die Maybach Motorenbau GmbH, die verantwortlich war dafür, eben wie der Name ja schon sagt, die Motoren für Zeppelin, aber dann später auch viele andere Dinge zu produzieren, war ebenfalls so eines der Kinder von des Grafen Zeppelin. Man könnte in gewisser Weise sagen, Graf Zeppelin ist der Gründungsvater der Rüstungsindustrie am Bodensee überhaupt, der dort Technologie und die entsprechenden Personen und auch die Förderung angezogen hat. Die Maybach Motoren GmbH ist heute die MTU und Rolls-Royce und so weiter. Also es wechselt auch immer diese Firmenstrukturen etwas. Es ist klar, dass es viel zu hinterfragen gäbe an diesen Personen, an dem, was sie tatsächlich produzieren. Dummerweise passiert genau dieses Hinterfragen nicht. Und dieses verheerende Ergebnis wird nach und nach immer weiter verdrängt, hängt aber genau mit dem Wirken dieser Herren zusammen, sind übrigens, glaube ich, alle Ehrenbürger von Friedrichshafen, ohne Ausnahme. Wir müssen auch wissen, dass wir das, was wir gesehen haben, was in Kassel produziert wird, nicht funktionieren würde ohne das, was in Friedrichshafen entwickelt wird. Also ohne die Getriebe, die in der Zahnradfabrik entwickelt werden, ohne die Motoren, die bei MTU entwickelt werden. Das heißt, das Innenleben der größten Teile der militarisierten Produkte in Deutschland wird in Friedrichshafen vorbereitet und würde nicht funktionieren ohne das, was am Bodensee passiert. Ich werde das jetzt immer wieder wiederholen, weil es wichtig ist, dass ich im Kopf zu halten, ich werbe ja als vom Bodensee kommende durchaus dafür, macht dort Urlaub, aber vergesst nicht, was dort passiert und nutzt den Urlaub dazu. Man kann auch mal spontan Kundgebungen machen mit zwei Fahnen. Das hilft durchaus, um ein bisschen den Widerstand und auch den Widerspruch sichtbar zu machen. Wir dürfen auch nicht vergessen, dass der Aufstieg der Rüstungsindustrie vor allem im Zweiten Weltkrieg mit massiven Menschenrechtsverletzungen einherging. Es gab 13.000 Zwangsarbeiter in der gesamten Region. 1.000 davon waren KZ-Häftlinge, die nachdem die Stadt und die Rüstungsindustrie so massiv zerstört worden sind, dann in Überlingen, relativ dicht in der Nähe davon, Stollen in die Berge dort getrieben haben. Dabei kann sich jeder vorstellen, weil das unglaublich eilig ablaufen musste und ohne jeglichen Arbeitsschutz stattgefunden hat, sehr viele Menschen ums Leben gekommen. Es war schon allein ein Kampf, überhaupt die Erinnerung an diese Menschen sichtbar zu machen durch Gedenkstätten. Aber all das taucht bestenfalls immer nur als Randnotiz auf und das Hauptwahrnehmen dieser Gründerväter der Rüstungsindustrie ist das, was ich bereits angesprochen habe, nämlich die Claude-Dornier-Schule, das Graf-Zeppelin-Haus, die Dornier-Stiftung, die Zeppelin-Wohlfahrt und so weiter und so fort. Und Zeppelin-Universität, es gibt Stipendien, es gibt alles, alles, alles. Also diese gesamte Stadt Friedrichshafen hängt in gewisser Weise sowohl in ihrer Geistesgeschichte als auch in ihren realen Strukturen am Tropf der Rüstungsindustrie. Eine zentrale Bedeutung spielt die Zeppelin-Stiftung. Vielleicht manche kennen ja sicher die Geschichte von Zeppelin, die auch seine Auf- und Abgeschichte ist, dieses Grafen von Zeppelin. Durch ein Unwetter ging 1908 sein Luftschiff erstmal flöten. da er aber so gut die Werbetrommel berührt hat, auch sehr stark an Nationalismus appelliert hat, dabei nicht nur an technologischen Fortschritt, sondern auch wir als Industrienation und den Rest brauche ich hier nicht zu wiederholen, gelang es ihm, Stiftungen, und zwar von größeren Teilen der Bevölkerung zu bekommen, in Höhe von 6 Millionen Mark, Reichsmark, was damals durchaus mehr war, als heute 6 Millionen sind, aber auch heute wäre es nicht so leicht, 6 Millionen zu sammeln für irgendeine Stiftung, und das zusammenzubekommen. Und seitdem ist das, was mit Zeppelin assoziiert ist, auch als Stiftung organisiert, was jetzt erstmal harmlos klingt, so ich mache es, zitiere hier quasi den offiziellen Teil, den man auf der Stiftungs-Homepage der Zeppelin-Stiftung findet. Da steht dann, betreibt das Jugendzentrum Molke, betreibt ein Spielehaus, Jugendfreizeitstätte, 30 Kitas werden finanziert, Kulturzentren und das Altenheim und die Musikschule und das Medienhaus und bla bla bla. Wissen alle, woher das Geld kommt? Ja. Das Geld kommt davon, dass die Stadt Friedrichshafen ist die reichste, wahrscheinlich die reichste Kommune, möglicherweise nicht nur Deutschlands, sondern auch darüber hinaus, weil sie im Besitz ist der Zahnradfabrik, also ZF, und die gehalten wird zum größten Teil von der Zeppelin-Stiftung, also 93,8% der Zeppelin-Stiftung gehören heute der Stadt Friedrichshafen. Und diese Stiftung war, also ich habe ja schon gesagt, ursprünglich war es eh eine Stiftung, aber nicht ursprünglich in der Hand der Kommune. In der Hand der Kommune ist es zum größten Teil seit 1950, weil damals zu befürchten war, dass die französischen Besatzungsmächte diese Stiftung verstaatlichen, also enteignen werden würden. Und um das zu verhindern, wurde sie dann ganz schnell zur kommunalen Stiftung gemacht, damit das für die Besatzungsmächte irgendwie schlecht aussieht, wenn sie der Kommune etwas wegnehmen. Und davor wurde aber bereits zerschlagen in die Einzelunternehmen Maybach, Zeppelin, ZF und so weiter, was sich aber hinterher als unternehmenstechnisch sehr kluge Entscheidung herausgestellt hat. Diese Unternehmen wurden dann zwar teilweise anders benannt und anders strukturiert, aber sind alle bis heute erfolgreich. Und das heißt, wir haben mit ZF einen Mischkonzern, der aber eben auch Rüstungsrelevantes produziert, der in städtischer Eigentümerschaft ist. Interessante Struktur. Es ist interessanterweise auch so, dass der Rüstungsteil zwar extrem wichtig ist für die Rüstungsindustrie, weil es ohne die entsprechenden Grundlagen, die die ZF liefert, viele der Getriebe nicht funktionieren oder nicht so reibungslos funktionieren würden, aber gleichzeitig für den Betrieb eigentlich gar nicht so wichtig wären. Also der könnte mit entsprechender Umstrukturierung durchaus darauf verzichten. Hat auch jetzt Neues erschlossen, wie Windradantriebe und so weiter. Also es gäbe die Möglichkeit der Konversion, aber es gehört offensichtlich zum Selbstverständnis dieses ZF-Konzerns und dessen, was er zuliefert zu anderen Rüstungsunternehmen, darauf nicht zu verzichten. Das ist ein ganz interessanter Punkt. Also die Kommune hätte es in der Hand, auch ohne allzu viel Arbeitsplätze zu verlieren, erstmal umzusteuern. Sie macht es aber nicht aus einem Selbstverständnis heraus, das da ist. Wir sind Teil dieser prosperierenden und innovativen Rüstungsregion. Okay. Und es könnte jetzt für die Zukunft sein, dass eine gewisse Entfremdung zwischen Stiftung und Stadt passiert, weil der Minderheiteneigner, Reste der Zeppelin-Familie, im September angekündigt hatte, sie würden den Stiftungsvertrag von 1950 anfechten, weil sie der Meinung sind, dass das damals quasi nur unter Erpressung faktisch so halb enteignet worden ist und der Kommune zugeschanzt worden ist und das deswegen gar nicht rechtmäßig zustande kam, und erheben Anspruch darauf, diese Stiftung als Familie Zeppelin wieder mitzusteuern. Was dann bedeuten würde, dass das so Geld, was eben in soziale Einrichtungen fließen würde, so nicht mehr funktioniert. Wer sagt, dann, das müsste dann in die Entwicklung von Luft- und Raumfahrt gesteckt werden. Da könnten interessante Risse entstehen in dieser Region, aber ich sehe es im Moment noch nicht. Es gibt wenig Widerstand, wenn dann rund um den See produziert wird. Wie gesagt, ich will gar nicht ins Detail gehen. Wichtig ist zu wissen, dass all das, was am Bodensee passiert, wie zum Beispiel in Stockach, wo Rheinmetall sitzt, wesentlich ist für die Entwicklung der Bundeswehr. Also da werden die Komponenten für den Soldaten der Zukunft, also diese volltechnologisierten Robocop-Varianten mit Datenbrillen, mit komplett vernetzter Soldat als solches entwickelt wird, dass am Bodensee Grundlagen für die Drohnentechnologie entwickelt wird, dass neue Technologien wie Mikrowellenwaffen dort entwickelt werden. Also sehr vieles, was uns erschaudern lassen sollten, wenn wir überhaupt nur darüber nachdenken, was das für die Zukunft bedeuten könnte und wahrscheinlich auch wird. Damit dieser Widerstand auch in der Zukunft relativ gering bleibt, wird immer wieder so etwas wie Partnerschaften zwischen Rüstungsindustrie und zivilen Institutionen gemacht. Also es gibt, Gemeinderäte werden eingeladen zum Umtrunk, sie werden eingeladen zu diesem, zu jenem, Kreisräte genauso. Schulen werden inkludiert, es gibt Stipendien, es gibt Bildungspartnerschaften zwischen Airbus Defence und Gymnasien. Es gab nur in Konstanz Widerstand dagegen, auch mit einer Demonstration, sonst haben sich alle eher bedeckt gehalten, dass das entsprechend stattfindet. Begründet wird das in der Region vor allem mit Arbeitsplätzen. Und ja, in dieser Region sind es relativ viele Arbeitsplätze, das muss man feststellen. Also rund um Bodensee bis zu 7000 Arbeitsplätze, die direkt an der Rüstungsindustrie hängen. Wobei diese keineswegs ganz so sicher sind, wie immer diskutiert wird. So ist es zum Beispiel jetzt wohl angedacht, dass Airbus möglicherweise ein Teil seiner Airbus Defence, die Innenstadt betrifft, doch auslagern will. Und es merken gerade einige in der Region, die sich sehr auf Rüstung ausgeruht haben, dass auch sie dem Weltmarkt in diesem Bereich nicht ausweichen können und das bedeuten könnte, dass ihre Arbeitsplätze jetzt nicht wegen Rüstungsgegnern, sondern wegen Neustrukturierung der Konzerne eventuell flöten gehen könnten. Das wiederum könnte eine gute Grundlage dafür sein, auf Betriebsräte und auf Gewerkschaften stärker zuzugehen und sie zu ermutigen, doch gemeinsam zu überlegen, was kann stattdessen mit diesen gut ausgebildeten Menschen in dieser Hightech-Region stattdessen passieren. Und ich glaube, wir müssen hier die Gewerkschaften stärker unter Druck setzen, weil die IG Metall in der Region eine ganz verheerende Rolle spielt. Diejenigen, die aus der Region kommen, wissen, dass IG Metall zum Beispiel aus dem Friedensweg, also Ostermarsch im Sommer, im Februar angekündigt hat, dass sie dort nicht mitmachen will. Beim 1. September, am Antikriegstag, ist die IG Metall ausgestiegen, weil der Rüstungsregler Jürgen Kresslin eingeladen war als Redner. All solche Dinge zeigen, dass die IG Metall dort irgendwie gerade in dieser Region weit hinter das zurückfällt, was sie zum Beispiel in Stuttgart gemacht hat, wo sie ja relativ gute Erklärungen gemacht hat. Wir müssen da diejenigen in den Gewerkschaften, die unsere Verbündeten sind, mit in Verantwortung nehmen, auch auf ihre Gewerkschaftsgenossen Druck aufzuheben, weil dieses völlig gesetzte und rüstungskonforme, was wir am Bodensee haben, ist schon so fast eine innergewerkschaftliche Inzucht noch dazu, die wir unbedingt aufbrechen müssen, sonst hat man wenig Chancen in der Region. Gesamtgesellschaftlich, deswegen habe ich die Zahlen an die Wand geworfen, ist es so, dass der Export, der Rüstungsexport, keine wirklich große Rolle spielt. Deutschland als Exportweltmeister hat ein Exportvolumen von 1.097 Milliarden, also unvorstellbar große Zahl Euro, die exportiert werden. 2014 wurden 6,5 Milliarden Rüstungsexporte genehmigt. Das ist gerade mal 0,6% aller Exporte. Nee, Quatsch, das ist doch nicht Prozent, oder? Stimmt. Richtig gerechnet. Ist auch egal, also das ist eine statistische Schwankungsgröße, die so gering ist, dass es einfach keine Rolle spielt und volkswirtschaftlich keinen Unterschied machen würde, darauf zu verzichten. Wir wissen, der Rüstungsexport ist Teil der Außenpolitik, bestimmte Regionen zu stärken, bestimmte Regime zu stärken. Aber das müssen wir als Friedensbewegung keineswegs akzeptieren, müssen deswegen klar machen, dass wir dagegen Widerstand haben, ganz konkret. Und ich will aufhören mit Protest, der in der Region tatsächlich stattfindet. Einige, die da sind, erkennen sich wieder. Manche sind auch gut vermummt hinter irgendwelchen Todesmassen, ich sage auch nichts, nein. Und das sind Bilder von einem Protest im Sommer, wo Flüchtlinge organisiert haben, dass es einen Protest gegen Rüstungsproduktion am Bodensee gibt, mit der klaren Botschaft, wer Flüchtlinge produziert durch Rüstungsexport, muss eben auch damit rechnen, dass die Flüchtlinge irgendwann hier ankommen, und es ist damit auch unsere Verantwortung, uns um diese Flüchtlinge zu kümmern. Umgedreht, wenn wir Fluchtursachen bekämpfen wollen, dann ist Export von Waffen zu verbieten und wirtschaftliche Ausbeutung zu unterbinden der Weg, um voranzukommen. Und deswegen freue ich mich schon, dass seit ein paar Jahren, vor allem mit den Menschen, die Waffen vom Bodensee machen, hier ist ein Flyer dazu, tatsächlich sich auch etwas bewegt. Und ich merke, da ich viel mit ganz normalen Menschen am Bodensee zu tun habe, ich bin relativ häufig dort, dass sich im Denken etwas verändert hat. Und selbst die Menschen, die ich kenne, die in diesen Betrieben arbeiten, anfangen zu überlegen, was kann ich denn tun? Und ich weiß, die sind weit weg davon zu sagen, ich schmeiß meinen Job hin. So, aber ich sage Ihnen dann, fangt an, Betriebsgruppen zu gründen. Fangt an, euch umzuhören, wer in eurem Betrieb auch ähnlich zumindest ein schlechtes Gewissen hat wie ihr, und überlegt im Betrieb, koppelt das mit der Gewerkschaft zurück, überlegt im Betrieb, was können wir stattdessen machen. Das ist eure Verantwortung, aus der kommt ihr nicht raus. Und je mehr man das zum Thema macht, ich glaube, desto mehr werden Menschen auch ansprechbar. Aber schlussendlich ist es in diesem Fall natürlich auch eine kommunale Entscheidung. Deswegen wäre es, glaube ich, auch endlich mal an der Zeit, vor dem Rathaus in Friedrichshafen entsprechend Druck zu machen. Ich mache gerne mit, vielleicht machen ein paar andere auch. Und damit bedanke ich mich. Tschüss.